5 Uhr morgens. Der Safari-Jeep fährt los. Der Busch wird von der afrikanischen Sonne geweckt.
Ganz gespannt halten wir die Kamera immer griffbereit in der Hand.
Und plötzlich läuft uns ein wildes Tier nach dem nächsten vor die Linse.
Wir sind den Big Five ganz nah.
Bei unserer Südafrika-Reise hat ein Highlight das nächste gejagt.
Hört also rein in diese Folge und erfahrt alles, was ihr wissen müsst über einen unvergesslichen Roadtrip in Südafrika.
Travel Optimizer.
Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
Nachreisen erlaubt.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge über unseren zweiwöchigen Südafrika-Roadtrip.
Servus auch von meiner Seite.
Beziehungsweise, um genau zu sein, waren es 2,5. Wer uns auf Instagram verfolgt hat, weiß, dass wir dort im November waren, beziehungsweise Ende November, Anfang Dezember. Und es war wirklich einfach überragend. Und wir haben einfach so viel erlebt, dass wir jetzt gar keine Zeit verlieren wollen, sondern gleich mal anfangen wollen. Wir haben unsere Reise in 2 Teile geteilt. Jetzt hier im ersten Teil geht es wie immer erstmal um die Fakten.
Dann zur Route, also welche Route hatten wir? Dann reden wir über den Blyde River Canyon, der Safari im Krüger Nationalpark und in dem Game Reserve, wo wir waren. Dann über den Hillay National Park im Swasiland, über St. Lucia und übers Tauchen in Durban.
Das war sozusagen die erste Halbzeit unserer Reise, die wir eher so in Johannesburg und Umgebung verbracht haben. Und dann sind wir nach Kapstadt geflogen und haben dort dann nochmal einige Tage Kapstadt und Umgebung erkundet. Und darüber sprechen wir dann im zweiten Teil. Da sagen wir dann nochmal Tipps zu Stellenbosch, Hermanus, Kapstadt, das Kap der guten Hoffnungen und so weiter.
Genau, und zum Schluss gibt es natürlich auch die Highlights und die Optimizer-Tipps zu Kapstadt. Aber beginnen wir jetzt erstmal mit den Fakten. Ja, Südafrika ist tatsächlich das südlichste Land in Afrika, wie der Name schon sagt. Und im Landesinneren gibt es vor allem den bekannten Krüger Nationalpark. Das ist das größte Wildschutzgebiet der Welt und beheimatet halt extrem viel Großtier. Big Game. Dann die größten Flughäfen sind Johannesburg, Kapstadt, aber auch Durban ist ein bisschen größer. Und es gibt Direktflüge ab Deutschland, dann ist man ungefähr in 11 Stunden in Südafrika. Aber es gibt auch Flüge über andere Flughäfen, wie zum Beispiel Paris oder über Istanbul mit Turkish Airlines, das sind wir geflogen. Und da ist man dann eigentlich auch nur so 14 Stunden unterwegs und es ist auch immer über Nacht. Also man hat immer Flüge über Nacht und da ist in Südafrika, es liegt ja quasi fast nur südlich von Deutschland aus, gibt es nur eine Stunde Zeitverschiebung und das ist halt wirklich super, weil man kann dann in der Nacht schlafen und kommt eigentlich relativ erholt in Südafrika an.
Kleine Fangfrage, Tom, was ist die Hauptstadt von Südafrika?
Ja, es gibt nicht die Hauptstadt in Südafrika, sondern es gibt Kapstadt, wo die Legislative ist, Pretoria, wo die Exekutive sitzt und Bloemfontein, wo das oberste Berufungsgericht, also die Judikative, sitzt. Und jetzt Fangfrage zurück. Wann ist denn die beste Reisezeit, Nina?
Das ist auch sehr tricky zu beantworten, denn man muss unterscheiden, ob man jetzt in den Krüger Nationalpark reisen will oder nach Kapstadt. Das sind nämlich 2 verschiedene...
Oder beides.
Genau. Beste Reisezeiten. In den Krüger Nationalpark reist man am besten während unseres Sommers. Dort ist nämlich dort Trockenzeit. Das heißt, der Busch ist relativ niedrig und die Tiere sind sozusagen gezwungen, zu den größeren Wasserlöchern zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann viele wilde Tiere sieht, ist also im Sommer viel höher.
Und Im deutschen Sommer.
Und die beste Reisezeit für Kapstadt ist aber eigentlich der Winter, weil es dort deutlich wärmer ist. Ja, deshalb muss man sich da entscheiden und am besten halt irgendwie so ein Mittelmaß finden. Die beste Reisezeit für beides, also für Safari im Krüger Nationalpark und Kapstadt, ist dann im Oktober, November, Dezember eigentlich schon nicht mehr. Also Oktober und November ist so das perfekte Mittelmaß.
Ja, wir waren ja jetzt Mitte November bis Anfang Dezember. Das war eigentlich noch sehr gut. Vielleicht wäre eine Woche früher sogar noch besser gewesen, weil wir hatten schon erste Regenfälle und der Busch hat langsam angefangen zu wachsen. Aber insgesamt war das schon auch sehr, sehr gut, weil gerade auch in Kapstadt war es dann angenehm warm. Ja, wie kommt man von A nach B in, nicht nur in Kapstadt, sondern in ganz Südafrika? Ja, also definitiv Mietauto würden wir hier empfehlen. Es ist eigentlich ein Muss, dass man sich einen Mietwagen holt, einfach um in Krüger Nationalpark zu kommen, also um dorthin zu fahren, um dann auch selbst mal eine Safari im Krüger zu machen mit dem eigenen Auto. Da ist es wirklich Pflicht, weil es da auch keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Ja. In Kapstadt kann man dann auch noch sehr gut mit Uber von A nach B kommen.
Ja. An sich muss man aber sagen, dass Autofahren in Südafrika sehr easy ist. Also die haben dort auch Autobahnen, auch die Schilder sind sehr eindeutig. Und das Einzige, was man beachten muss, ist das Linksverkehr.
Linksverkehr. Und tatsächlich halten die sich eigentlich auch ganz gut an die Regeln. Ja. Und es wird auch ziemlich oft Geschwindigkeit oder die Geschwindigkeit kontrolliert. Also da aufpassen, nicht zu schnell fahren, sonst muss man zahlen.
Genau, die Währung ist der südafrikanische Rand. 1 Euro sind ungefähr 16 Rand.
Und die Sprache, ja, das ist sehr angenehm, weil die haben nämlich Englisch als Hauptsprache. Afrikaans, das ist wie so Holländisch, gibt es auch noch, aber es spricht tatsächlich jeder sehr gut Englisch. Und das macht es natürlich immer angenehmer im Urlaub, wenn man sich gut verständigen kann.
Dann kommen wir zu einer sehr wichtigen Frage. Ist Südafrika gefährlich? Jein. Also es gibt in Südafrika einige Sicherheitsregeln, die man beachten sollte. Dann ist man relativ sicher. Beispielsweise sollte man jetzt nicht nachts irgendwie zu Fuß unterwegs sein oder dann auch mit dem Auto in irgendwelche Viertel fahren, vor allem in Großstädten, wo man vielleicht eher nicht hinfahren sollte. Man sollte auf keinen Fall irgendwie alleine in Townships gehen und auch keine Wertgegenstände wie zum Beispiel einen Koffer im Auto lassen.
Ja, gerade das ist wirklich sehr wichtig. Also lasst da wirklich nichts im Auto. Gerade in Kapstadt sollte man auch gar nicht irgendwie einen Hut mal im Auto oder so liegen lassen, der jetzt eigentlich wenig wert wäre, weil das dann meistens schon für so Diebe dann Anzeichen ist, da könnte noch mehr im Auto drin sein und dann brechen sie einem eben den Wagen auf. Gerade jetzt, wie kriege ich das raus? Wo sind die gefährlichen Viertel in den Städten? Also man fragt da einfach immer seinen Hotelbesitzer oder seine Pensionsbesitzer. Der sagt einem dann, wo man sich gut aufhalten kann und wo nicht. Was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, haben wir befolgt, möglichst wenig mit Kreditkarte bezahlen. Und wenn man mit Kreditkarte bezahlt, dann das nicht aus den Augen lassen. Ja? Weil Kreditkartendiebstahl ist da doch relativ häufig oder kommt da sehr häufig vor. Auch der Geldbeutel sollte am besten so einen RFID-Schutz haben, damit da nicht irgendwelche Daten einfach gestohlen werden und man bekommt es gar nicht mit. Insgesamt muss man aber sagen, wir haben uns tatsächlich eigentlich nie unsicher gefühlt.
Doch, einmal, kann ich mich erinnern, wurden wir direkt in Kapstadt im Bokap von so Jugendlichen belästigt, die dann irgendwie Geld wollten. Die sind aber dann, nachdem noch andere Touris dann mit dazukommen, irgendwann wieder abgezogen.
Ja. Und vielleicht in Hermanus war auch ein bisschen ein komischer Typ an der Strandpromenade. Aber also insgesamt hätten wir uns das Ganze deutlich schlimmer vorgestellt, muss man schon sagen. Ja.
Ist es jetzt nicht anders als in europäischen Großstädten wie Venedig, Barcelona und so weiter, sind ja so Taschendiebstähle auch gang und gäbe.
Genau, also insgesamt muss man sagen, hört man da doch immer deutlich mehr, wie es dann eigentlich tatsächlich ist.
Dann kommen wir zur Kultur. Also Südafrika ist wirklich ein sehr, sehr buntes und vielfältiges Land mit vielen Ethnien und Bevölkerungsgruppen. Deshalb wird Südafrika auch oft als Regenbogennation bezeichnet. Es gibt dort eben die nicht-europäische schwarze Mehrheitsbevölkerung und die europäische Einwanderungsbevölkerung. Das sind vor allem Holländer, Deutsche und Franzosen. Und die lebten, wie viele wahrscheinlich wissen, nicht immer friedlich nebeneinander her, sondern das finde ich eigentlich echt immer richtig krass. Vor nicht mal 30 Jahren oder vor 30 Jahren wurden dort einfach noch Menschen nach Rassen getrennt. Also es gab dort die sogenannte Apartheidspolitik. Das heißt, die schwarze Mehrheitsbevölkerung wurde einfach sehr extrem unterdrückt. Ihnen wurden die Rechte aberkannt, die wurden aus den Städten ausgesiedelt. und so weiter. Also es war zwar jetzt nicht so schlimm wie die vorherige Stufe, die Sklaverei, aber es war eindeutig noch keine Gleichberechtigung. Ob man heutzutage von einer wirklich absolut hundertprozentigen Gleichberechtigung sprechen kann, sei mal dahingestellt, aber da muss sich einfach jeder selber ein Bild davon machen vor Ort.
Genau, also das ist nicht ganz einfach, wobei jetzt das Land dadurch nicht extrem gespalten wird oder es zu extrem starken Differenzen kommt, würde ich sagen. Also man bekommt tatsächlich als Tourist erschreckend wenig davon mit.
Es gibt jetzt keine Auseinandersetzungen mehr, aber man sieht und spürt schon deutlich diese Kluft zwischen Arm und Reich und auch immer noch diese Kluft zwischen Weiß und Schwarz.
Gerade in Kapstadt, ja. Ja, dann kommen wir zum ganz anderen Thema, und zwar Essen in Südafrika. Das typisch südafrikanische Essen ist sehr fleischlastig. Es gibt unglaublich oft Steak, also Rindersteak, Straußensteak.
Vor allem zu einem echt günstigen Preis.
Zu einem super günstigen Preis. Also Essen gehen ist dort schon günstig, kann man so sagen. Also so ein Rindersteak vom Filet gibt es für 10 bis 12 Euro. In Kapstadt kostet es vielleicht auch mal 14 Euro, aber definitiv nicht mehr. Für Vegetarier oder sogar Veganer wird es da echt ein bisschen schwierig, gerade so im Inland. Ja. In Kapstadt gibt es dann doch einige vegetarische und vegane Restaurants auch. Aber wie gesagt, gerade so Krüger Nationalpark ist da ein bisschen schwieriger, da muss man dann schon drauf achten, oder man ist zumindest die Tage jetzt nicht so abwechslungsreich.
So, dann kommen wir zu den Kosten. Also wie schon gesagt, ist Südafrika jetzt eigentlich ein ganz günstiges Reiseziel, aber
relativ günstig,
aber wir haben jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gespart, weil vor allem Safari und Tauchen ganz gut reingehauen hat in den Geldbeutel.
Ja, der Flug war ist eigentlich relativ günstig gewesen. Mit 550 Euro wird dann Gabelflug, also einmal nach Johannesburg und von Kapstadt aus wieder zurück. Dann haben wir noch einmal einen Flug gebraucht von Durban nach Kapstadt für 60 Euro, also da waren wir insgesamt bei 610 Euro. Dann die Hotels, die waren eigentlich sehr günstig, da haben wir 440 Euro ausgegeben für 15 Nächte. Und wir waren insgesamt 17 Nächte und 2 Nächte davon haben wir auf Safari verbracht. Und dort hat man dann quasi Hotel plus Vollpension plus Game Drives, also plus die Safaris an sich, gemeinsam bezahlt. Das hat nochmal 320 Euro gekostet für 2 Nächte. Also haben wir da insgesamt 760 Euro ausgegeben.
Pro Person.
Dann das Auto hat pro Person 175 gekostet, wobei auch hier, wir hatten 2 Wagenanmietungen, einmal für unseren Johannesburg-Teil und dann für unseren Kapstadt-Teil. Und in Johannesburg hatten wir sogar eine Einwegmiete. Also das war wirklich sehr, sehr günstig, das Mietauto mit 175 Euro pro Person und 18 Tagen. Für den Rest, also für Sprit, die Tauchgänge, die nicht allzu günstig waren, und die Ausflüge, die wir sonst noch gemacht haben, und das Essen, haben wir dann nochmal 1.000 Euro ausgegeben. Also das war dann nicht mehr allzu viel, sodass wir insgesamt auf 2.550 Euro gekommen sind für 17 Nächte bzw. 18 oder sogar 19 Tage.
Genau. Dann starten wir jetzt mal mit der Route. Also wir haben angefangen in Johannesburg und sind dann eigentlich gleich weitergefahren zum Blyde River Canyon.
Wobei wir vorher noch zwei sehr wichtige Sachen erledigt haben. Ja. Vielleicht auch die wichtigsten, die es so bei einer Südafrika-Reise gibt. Und zwar waren wir noch im Hard Rock Café Johannesburg und Hard Rock Café Pretoria. Da haben wir uns da ein Gläschen geholt. Ja.
Genau, dann sind wir weitergefahren, wie gesagt, zum Blyde River Canyon. Das ist ein Canyon, der sich so zwischen Johannesburg und dem Krüger Nationalpark befindet, also eigentlich perfekt, wenn man die Strecke mit dem Auto fährt, und der ist wirklich wahnsinnig schön. Das ist der drittgrößte und grünste Canyon der Welt und ist so ein Ausläufer von den Drakensbergen. Also man fährt von Johannesburg bis Graskop, das ist ein sehr guter Ausgangspunkt, um den Canyon zu erkunden, ungefähr 4,5 Stunden. Und warum sollte man jetzt den Blyde River Canyon besuchen? Weil das ein Teil von der ganz berühmten Panorama-Route ist. Der schönste Teil der Strecke ist dann von Graskop, wo wir auch geschlafen haben, bis zum sogenannten World Ends Point oder auch Three Rondavels Viewpoint genannt. Und den Teil, der ist so 40 Kilometer lang, kann man eigentlich perfekt so an 1 bis 2 Tagen erkunden. Da gibt es ganz, ganz viele Zwischenstopps mit schönen Aussichtspunkten, Wasserfällen und so weiter. Also unsere Highlights waren da zum Beispiel der Low View Point, Borgs Lug Potholes. Das sind so ganz coole Formationen, wo man den Canyon dann auch nochmal sieht und ein paar so Flüsse, die eben den Canyon ganz besonders ausgewaschen haben. Dann gibt es noch die Berlin Falls, die Lisbon Falls und was auch ganz bekannt ist God's Window. Also es gibt dort überall schöne Aussichtspunkte. Man kann dort auch super wandern, wenn man noch mehr Tage einplant. Aber der mit Abstand schönste, den man auf keinen Fall verpassen sollte, ist wirklich der Viewpoint bei den Three Rondavels.
Ja, also da hat man wirklich eine mega Aussicht mit, da sieht man eben die Three Rondavels. Also das sind so Berge, die wie so Hütten aussehen. Und also wirklich kilometerweite Aussicht. Und da ist auch der Stausee dann wunderschön. Guckt da wirklich mal auch auf unserem Blog. Wir haben natürlich wieder eine Übersichtsseite erstellt und guckt euch da die Bilder an. Ist ein Traum, ja.
Lohnt sich, ja. Und dann ging es bei uns weiter eben zum Krüger Nationalpark beziehungsweise in ein Game Reserve. Und da haben wir ganz oft die Frage bekommen, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Krüger Nationalpark und den Game Reserves? Wo schläft man da am besten? Und die Frage wollen wir euch jetzt beantworten.
Ja, also der Krüger Nationalpark, der ist staatlich und auch die meisten Game Reserves sind staatlich. Es gibt dann nochmal Private Game Reserves, die sind dann privat, wie es schon heißt. Aber die Game Reserves, die schließen sich immer so an den Krüger an und sind nochmal wie so ein extra ein kleiner Nationalpark. Mhm. Wir waren jetzt im Magnoletti Game Reserve und das war zum Beispiel mehr oder weniger einfach nur ein Teil vom Krüger Nationalpark, weil da gab es keine Zäune oder so zwischen Krüger und dem Game Reserve. Und das Coole daran ist, dass die relativ strenge Auflagen haben, wie viele Unterkünfte, wie viele Camps es da geben darf und wie groß die Camps sein dürfen. Also in unserem gab es jetzt insgesamt vielleicht 5 oder 6 Camps und jedes Camp hatte 5 Hütten oder so. Also da waren dann nur 30 bis 60 Touristen überhaupt in diesem ganzen Game Reserve.
Genau. Und der größte Unterschied zwischen dem Krüger Nationalpark und den Game Reserves, die dran grenzen, ist eigentlich, dass man mit den Safari-Jeeps bei den Game Reserves auch Offroad fahren darf. Das heißt, wenn man da ein Sighting hat und irgendwie der Löwe noch ein paar hundert Meter weiter von der Straße wegliegt, dann fährt man einfach von der Straße runter, so ein bisschen durch den Busch und kann den Löwen einfach nochmal von näher sehen. Also wer sicher gehen will, dass man die Tiere wirklich von nahem sieht, der sollte unbedingt ein Game Reserve.
Genau. Also nicht selber, das muss man dazu sagen, nicht selber darf man von der Straße runter, sondern nur während den geführten Safaris.
Genau. Man darf auch überall selber mit dem Auto rumfahren auf den öffentlichen Straßen. Also wir sind dann auch erstmal ins Game Reserve rein zu unserer Unterkunft. Und das Coole bei unserer Unterkunft in dem Magnoletti Game Reserve war, dass wir keinen Zaun um uns hatten. Das heißt, wenn man Glück hat, läuft sogar irgendwie ein Löwe, Elefant oder eine Giraffe direkt am Camp vorbei. Und man sieht es dann auch vom Zelt aus oder von der Hütte aus. Also echt cool.
Ja, tatsächlich in einem Camp, in dem wir waren, das Buffalo Shark Tented Camp, das hat ein Wasserloch und gerade im deutschen Sommer und im südafrikanischen Winter müssen da eben, das haben wir eingangs ja gesagt gehabt, zur besten Reisezeit, müssen die Tiere zum Wasserloch gehen, weil es nicht regnet. Und dann spazieren da durch das Camp tatsächlich immer wieder mal Elefanten, Löwen, Leoparden, Giraffen, also wirklich das volle Programm hat man da. Ja.
Und natürlich sind die Safaris jetzt nicht günstig und auch die Camps, aber man ist eigentlich gezwungen, dass man in so einem Camp schläft, weil wenn man außerhalb vom Park schläft, müsste man eigentlich immer ganz in der Früh schon in den Park reinfahren, denn die Game Drives, also die geführten Safaris mit den Jeeps, sind entweder immer ganz in der Früh um 5 Uhr morgens oder dann erst spät nachmittags, so zum Sunset. Das liegt daran, dass tagsüber die Tiere relativ inaktiv sind, weil es einfach viel zu heiß ist. Also die Löwen liegen nur faul im Schatten und die ganzen anderen Tiere eigentlich auch.
Verstecken sich im Busch, ja. Man muss dazu sagen, wir haben dann eigentlich nach einem Camp gesucht. Es gibt nämlich in jedem Game Reserve oder vor allem in den Game Reserves Unterkünfte, die kosten 1.000 Euro die Nacht oder 500 Euro die Nacht. Und wir haben so nach einem Mittelmaß gesucht, um eben auch im Game Reserve zu schlafen. Und da war unser Buffalo Shark Tended Camp eigentlich so ein gutes Mittelmaß. Ja, das hat jetzt in der Nacht für beide zusammen 300 Euro gekostet. Und da war Vollpension dabei und die 2 Game Drives, was dann ein ganz guter Preis war. Man muss jetzt sagen, Luxus ist dort nicht gegeben. Es ist eben ein Tended Camp, ja. Aber das Essen war gut und vor allem die Game Drives waren wirklich klasse. Total, da haben sich die Jungs richtig Mühe gegeben und deswegen können wir das eigentlich so aufgrund vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr, sehr empfehlen.
Voll. Ja. Und ich finde, es ist auch so dieses Real Bush Experience. Also ich finde, wenn man schon mal mitten im Nationalpark schläft, dann brauche ich auch keinen Pool, sondern dann will ich am liebsten eben keinen Zaun um mich haben, sondern die Tiere ganz nah sehen und auch erleben. Auch nachts hört man dann natürlich die Tiere brüllen und so weiter. Es ist schon echt richtig cool. Und jetzt kommen wir zu unseren Sightings. Also wir sind dann 2 Tage lang immer morgens und abends auf Safari gegangen mit den Jeeps. Und wir haben echt sehr viele Tiere gesehen. Also schon nach 2 Safaris hatten wir alle Big Five abgehakt. Also den Elefanten, den Büffel, das Nashorn, den Löwen und den Leoparden, das sind die Big Five.
Ja, vor allem, wir haben sie nicht nur kurz gesehen, sondern vor allem den Leoparden haben wir wirklich so gefühlt eine halbe Stunde beobachtet, wie der so auf Streifjagd war und noch was zum Beißen gesucht hat. Ja. Also das war richtig, richtig cool. Dann haben wir natürlich auch noch Zebras gesehen, viele Vögel, Antilopen, die laufen da überall rum. Eine wirklich große Giraffenfamilie mit so 12 Giraffen, also auch Kinder dabei. Es war super schön. Hyänen beim Fressen gesehen, weil das kurz vorher ein Elefant gestorben, also auf natürliche Weise. Und die Hyänen waren da eben gerade noch beim Fressen und das war schon auch ein Erlebnis. Dann 3 Geparden zusammen, was super selten sein soll, weil das eigentlich Einzeltiere sind. Und ein Leopardenbaby gerade beim Fressen zugesehen. Also es hat eine Mini-Antilope gefangen.
Wir waren immer so unglaublich nah an den Tieren dran. Und viele haben uns dann auch auf Instagram gefragt, ist denn die Safari nicht gefährlich? Beziehungsweise kann es denn sein, dass die Tiere wirklich so nah kommen, werden die nicht angefüttert? Und nein, also weder im Krüger Nationalpark noch in den Game Reserves werden die Tiere irgendwie angefüttert. Und Safari ist auch nicht gefährlich, solange man im Safari-Jeep sitzen bleibt. Also die Tiere nehmen nämlich den Jeep und auch uns Menschen als großes, ganzes, menschliches Konstrukt wahr. Aber sie sind jetzt nicht scheu, sie sind aber jetzt auch nicht aggressiv gegenüber dem Jeep. Solange man, wie gesagt, sitzen bleibt und wenn man aufsteht, dann wird das irgendwie zerstört, diese Wahrnehmung. Und dann kann es eben passieren, dass die Tiere entweder aggressiv werden oder Angst bekommen und weglaufen.
Was eher gefährlich ist, gerade wenn man sich jetzt im südafrikanischen Sommer dort befindet, ist Malaria. Also es gibt im Krüger Nationalpark Malaria. Kommt auch immer wieder vor, dass da welche dann Malaria bekommen. Und deswegen sollte man, wenn man jetzt wirklich im Dezember, Januar, Februar sich im Krüger Nationalpark befindet, auf alle Fälle mal ein Spray mitnehmen. Und wir haben sogar die Malaria-Tabletten als Prophylaxe genommen, ja, weil das dann doch empfohlen war in der Zeit, weil wir direkt im Krüger Nationalpark geschlafen haben.
Genau. Noch eine wichtige Frage, die uns auch einige gefragt haben, ob 2 Tage Safari reichen. Also ich würde jetzt mal behaupten, ja, wenn man nämlich im Game Reserve ist, sieht man wirklich viele Tiere, dadurch, dass man auch die Möglichkeit hat, Offroad zu fahren. Und an sich macht man halt morgens eine Safari und abends eine Safari, aber dazwischen gibt es dann nicht wirklich viel zu machen, weil man kann da nicht einfach rumspazieren oder so, man muss im Camp bleiben und es ist halt echt tagsüber sehr, sehr heiß Ende November und da kann man einfach nicht viel machen. Und ansonsten wird es dann irgendwann, wenn man das jetzt eine Woche lang machen würde, unserer Meinung nach langweilig.
Ja, also 2 Tage, die 4 Game Drives waren da wirklich perfekt. Wir sind dann nach den 2 Tagen weitergefahren und zwar nach Komati Port und sind da dann nochmal einmal durch den Krüger, also durch den offiziellen Krüger Nationalpark gefahren mit dem eigenen Auto. War auch ganz cool, wir mussten erstmal von dem Tented Camp zum Krüger Eingangstor 2,5 Stunden fahren und sind dann nochmal ungefähr 3 Stunden durch den Krüger gefahren nach Komati Port. Und haben da auch sogar einige Tiere gesehen, ja. Wobei wir ein bisschen verwundert waren, weil die Tiere waren alle in der Nähe der der Gates und dazwischen drin haben wir gar nichts gesehen. Ja. Was uns da jetzt nicht so gut gefallen hat, war irgendwie, dass es dort auch tatsächlich größere Teerstraßen gibt und auch sehr, sehr viele Safari-Jeeps, die sich zwar nur auf den Straßen bewegen, aber irgendwie hat das teilweise so ein bisschen das Safari-Feeling zerstört.
Ja, das stimmt.
Also wir hatten da schon auch nochmal mega cooles Sighting, und zwar ist ein Elefant mit einem Elefantenbaby sehr nah zu unserem Auto gekommen. Das war schon auch echt nochmal cool, und es hat nochmal einen anderen Nervenkitzel, wenn man selber mit dem Auto fährt und dann etwas erkennt. Ja.
Aber natürlich erkennt man jetzt einfach nicht so viel wie natürlich die geübten Safari Guides, die da einfach schon geschultes Auge dafür haben.
Also es war ein bisschen anders wie im Game Reserve. Ich würde vielleicht beides empfehlen, aber auf alle Fälle auch das Game Reserve. Ja.
Unsere Safari war aber da noch nicht vorbei. Wir sind nämlich dann nochmal einmal durch Swasiland gefahren, weil das die kürzeste Strecke Richtung Durban war, beziehungsweise erstmal Richtung St. Lucia. Und wir haben dann einfach nochmal im Swasiland einen Zwischenstopp gemacht im Helane National Park und waren dort auch nochmal eine Nacht und haben zwei Safaris mitgenommen. Im Nachhinein haben wir aber so festgestellt, dass das eigentlich jetzt nicht die beste Idee war. Und jetzt im Vergleich zum Krüger Nationalpark und auch zum Game Reserve ist der Helane National Park jetzt nicht so überzeugend gewesen, weil der Nationalpark eingezäunt ist. Das ist halt immer so zweischneidig. Natürlich will man die Tiere schützen vor Wilderern, deshalb muss man diesen Nationalpark einzäunen. Andererseits nimmt es natürlich den Tieren auch den Freiraum, sich einfach mal frei zu bewegen.
Ja, und beim Helane, da war es dann auch noch so, dass es quasi zum Beispiel eine extra Löwen-Area gab und eine extra Rhino-Area, also Nashorn-Area, die dann auch noch mit Zäunen wieder eingesperrt waren. Also da hatten wir dann eher so das Gefühl von einem großen Zoo.
Wie ein richtig großer Zoo, ja.
Also wie gesagt, das haben die gemacht zum Schutz der Tiere, aber irgendwie war dann das Feeling auch ein bisschen weg.
Was aber ganz cool war, das Camp, in dem wir waren, hatte auch keinen Strom, das heißt auch wieder eher so Real Bush Experience. Wir mussten uns dann mit Powerbanks und Stirnlampen irgendwie durchwursteln. Und was wir dort gemacht haben, ist ein Bushwalk, das heißt, wir sind dort nicht mit dem Safari-Jeep rumgefahren, sondern sind halt wirklich durch den Busch gelaufen. Und natürlich liegt da der Fokus dann eher auf so Kleintiere und eher so auf Flora und Fauna. Also man geht da jetzt nicht rum in der Hoffnung, dass man die Big Five sieht. Wir haben aber tatsächlich da ein Nashorn von so 20 Meter Entfernung gesehen. Das war ganz cool.
Ganz cool, angsteinflößend. Für uns ging es dann am nächsten Tag nach dem Bushwalk weiter nach St. Lucia. Das waren dann so 4 Stunden Fahrt nochmal. St. Lucia ist jetzt schon am Meer. Also wir waren jetzt dann endlich auch mal am Meer, und zwar am Indischen Ozean. Das Wasser dort ist relativ warm. Es gibt da auch einen brutalen Sandstrand. Allerdings war es auch brutal windig, sodass man den jetzt nicht wirklich genießen konnte. Aber wir haben was anderes sehr, sehr Cooles gemacht. Und zwar abends, beziehungsweise eigentlich nachts. Und zwar eine sogenannte Turtle-Tour.
Genau, dort gibt es nämlich die Leatherback Turtle, das ist die größte Schildkröte der Welt. Die kann bis zu 2,5 Meter groß werden und über 700 Kilo schwer werden. Also es ist wirklich, wenn man sich das mal vorstellt, diese Ausmaße, ein Riesenteil.
Ja, jetzt kommt's. Die Natur ist halt manchmal nicht ganz so gnädig mit uns.
Nein.
Und wir haben die Turtle-Tour gemacht und leider keine Leatherback-Turtle gesehen. Also man muss noch dazu sagen, das hat Nina jetzt vergessen, die legen da ihre Eier ab am Strand.
Genau.
Ja, also und kommen deswegen aus dem Wasser raus. Und das ist halt, es war gerade Saison bei uns, aber man sieht eben nicht jede Nacht eine. Und bei uns war es leider so, dass wir keine gesehen haben.
Ja, die Tour ist zwar mit, ich glaube, was hat die gekostet, 60 Euro pro Person oder sogar 70. Relativ teuer, aber sie ist auch sehr streng limitiert. Also es dürfen maximal 2 Jeeps pro Nacht den Strand entlang fahren auf der Suche nach den Schildkröten. Und gleichzeitig werden dann die Tiere auch immer vermessen. Und auf die Eier wird aufgepasst und so. Also das ist schon auch zum Schutz der Tiere da, diese Touren. Dadurch wird das Ganze auch finanziert.
Ja, St. Lucia ist nicht nur bekannt eben für die Leatherback Turtles, sondern auch für Nilpferde. Und zwar gibt es da richtig, richtig viele Nilpferde in den nahegelegenen Wetlands. Und die sind auch das ganze Jahr da und die sind eigentlich immer da. Und wir haben da dann so eine Hippo-Tour, nennt sich das, gemacht. Das dauert so 2-3 Stunden, war auch relativ günstig mit, ich glaube, 10 Euro hat das gekostet. Mhm. So ein kleiner Fehler würde ich jetzt nicht sagen, weil es zeitlich gar nicht anders ging. Aber wir haben das gemacht so um die Mittagszeit rum. Um die Mittagszeit rum sind die relativ faul auch wieder. Also
ja,
wie
also hier,
Tiere in der Safari auch, ja.
Also hier der Tipp, die Hippo-Tour am besten nachmittags oder abends machen, dort sind die Tiere aktiver. Und ich wollte noch ganz kurz was zur Turtle-Tour sagen, und zwar dadurch, dass es da sehr, sehr wenig Anbieter gibt, haben wir euch mal einen Anbieter auf unserer Seite verlinkt. Also wenn ihr das machen wollt, was wir euch echt ans Herz legen können, wenn ihr schon mal dort seid, dann schaut einfach mal auf unserem Blog vorbei.
Ja, nach der Hippotour, die wir quasi vormittags bzw. mittags gemacht haben, sind wir dann weitergefahren nach Durban bzw. genauer gesagt nach Umkomas. Das ist nochmal so 30 Minuten südlicher von Durban. Dort gibt es die Aliwal Shoal und das ist einer der besten und schönsten Tauchspots der Welt.
Weil es dort eben ganz viele Großfische gibt, wie Haie, auch Tigerhaie sogar, Rochen, wenn man ganz viel Glück hat, auch Walhaie, also echten...
Die Reggae Sharks.
Die Reggae Sharks, ja, genau. Also sehr, sehr cool. Und wir wollten dort eben unbedingt mit Haien tauchen und haben das dann auch gleich am nächsten Tag gemacht. Man muss da mit dem Speedboot erstmal rausfahren. Und dadurch, dass dort überall an der Küste sehr, sehr windig ist, gibt es auch viele Wellen. Und also für Leute, die schnell seekrank werden, ist es eine kleine Tortur. Durch die muss man aber durch, so 20 Minuten mit dem Speedboot mal über die Wellen hopsen. Und dann ist man aber in der Aliwal Shoal und kann dort eben mit Haien tauchen.
Da gibt es dann einmal den sogenannten Baited Shark Dive. Dort ist es so, dass man so eine Art Kugeln ins Wasser gibt, die so einen Fischduftstoff enthalten und dadurch werden die Haie dann angelockt. Das kommt daher, oder warum kommen die Haie dann überhaupt an? Das kommt daher, weil früher die Fischer, die dort gefischt haben, auch immer ihre Fischreste ins Wasser geworfen haben. Also das haben uns die erzählt. Und dadurch wussten die Haie, wenn quasi so ein Duftstoff war, dann haben sie jetzt auch ein bisschen was zu fressen bekommen. Ja? Und heutzutage nutzt man das ein bisschen so, um eben die Haie zu sehen, ja, in den Baited Shark Dives, da werden die Kugeln eben ins Wasser gelassen und dann hopst man da auch nach und es sind schon einige Haie am Start, würde ich sagen.
Das war mega cool, also bei unserem Tauchgang waren mindestens 20 Haie um uns herum und die schwimmen dann auch ganz nah auf einen zu, drehen dann kurz davor nochmal um, also man kommt denen schon sehr, sehr nahe.
Ja, bei uns waren es jetzt eigentlich nur Black-Tipped Reef Sharks, ja, aber es gibt wie gesagt auch Tigerhaie manchmal und eine Woche vorher war tatsächlich auch ein weißer Hai mal ganz kurz da, ja. Hat man uns gesagt. Genau, also
das Ganze ist übrigens nicht gefährlich, also es ist wahrscheinlich gefährlicher als Surfer an der Wasseroberfläche zu schwimmen, weil dann die Haie die Surfer oft mit Robben verwechseln, aber als Taucher ist man da echt safe.
Ja, und auch für die Tiere ist es jetzt nicht gefährlich oder die verletzen sich dadurch nicht, so wie in den Cage Dives in der Nähe von Kapstadt. Dort wird ja oft Fisch an den Käfig oder nahe des Käfigs angebracht und dann knallen die Fische in den Käfig rein und verletzen sich dabei. Das passiert hier eben nicht, also die Tiere werden nicht verletzt. Für Nichttaucher gibt es allerdings die Möglichkeit, mit so einem Käfig dann zu schnorcheln. Aber auch hier ist es dann wieder so, dass die Tiere nicht gegen den Käfig knallen wie in Kapstadt, sondern die Tiere dabei nicht verletzt werden. Ansonsten kann man dann in der Aliwal Shoal auch noch normal tauchen. Auch hier kommt man dann immer wieder mal zu Begegnungen mit Haien. Und zwar der beste Tauchspot nennt sich da Cathedral und der war wirklich mega cool. Das ist so eine halbe Höhle und dort chillen dann eigentlich die sogenannten Reggae Sharks. Die schützen sich da vor der starken Strömung und es sieht dann schon ziemlich cool aus, wenn man da so in die halbe Höhle oder in die Halbhöhle reinguckt und dann halt so 20 Haie vor sich hat, die alle so 2-3 Meter lang sind.
Das Coole ist, dass die Tauchgänge eigentlich immer nur einen Vormittag lang dauern und nachmittags hatten wir dann am zweiten Tag auch noch zur freien Verfügung sozusagen und haben von einer Einheimischen den Tipp bekommen, unbedingt zu Oribi George zu fahren. Das ist ein kleiner Canyon, wo man angeblich eine ganz tolle Aussicht haben sollte. Und wir dachten uns dann, ja, das schauen wir uns mal an, aber wir haben da einen echten Geheimtipp unserer Meinung nach entdeckt, weil das ist ein sehr, sehr cooler Canyon und man zahlt da ein paar Euro Eintritt und kann dann entweder den Canyon entlang wandern oder mit dem Auto fahren und man hat wirklich einen geilen Ausblick nach dem anderen.
Also, ja, der Canyon ist auch deutlich grüner jetzt als der Blyde River Canyon. Und dort kann man übrigens dann auch, wer ein bisschen Adrenalin möchte, mit der Mega-Swing-Schaukel sich in die Tiefe stürzen oder mit dem Flying Fox. Also das geht auch alles, da ist ein bisschen was geboten.
Ich hatte leider ein Kleid an, sonst hätte ich das natürlich gemacht. Tom, der kleine Schisser, wollte auch nicht.
Stimmt gar nicht. Also auf alle Fälle waren dort eigentlich bisher nur Einheimische und wir waren die einzigen Touris, aber wirklich sehr, sehr cool. Guckt euch auch da wieder die Bilder an auf unserem Blog mal. Und wenn ihr Zeit habt, wenn ihr tauchen geht, dann guckt da auch unbedingt mal vorbei.
Genau. Das war es jetzt eigentlich mit dem ersten Teil. Im zweiten Teil geht es dann weiter mit unseren Erlebnissen in Kapstadt und Umgebung. Und
vielleicht wird die Podcast-Folge etwas kürzer als diese jetzt.
Aber es gab einfach so unglaublich viel zu erzählen, weil wir auch so viel erlebt haben. Es ging leider nicht kürzer. Aber
falls ihr trotzdem schon, wir schwärmen die ganze Zeit von Kapstadt.
Aber falls ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, schreibt uns bei Instagram an oder schaut auch einfach nochmal auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sterne bewertet, wenn ihr ihn weiterempfehlt und abonniert. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.